Predigtext steht im ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 4. So wie wir von Gott würdig erfunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. So wie wir von Gott würdig erfunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Liebe Gemeinde, unser Leben ist reich an anvertrautem Gut. Da ist zuallererst unser Leib und Leben zu nennen. Ausdruck und Gefäß des gestaltenden Geistes Gottes. Wir haben Leib und Leben empfangen, dass sich darin das verborgene Geheimnis unserer Person ausdrücke, Gestalt gewinne, reife und vollende. Das Gefäß unseres Leibes und Lebens ist nicht leer. Ein Reichtum von Begabungen, Fähigkeiten und Möglichkeiten ist darin angelegt. Und es wartet darauf, ins Leben hinein geweckt und gestaltet zu werden. Die viel ersehnte Lebensfreude kommt nicht von selbst zu uns. Sie stellt sich aber ein, wenn der Mensch den ihm anvertrauten Reichtum entdeckt, ihn anerkennt und ihn zur Entfaltung bringt, das heißt, ins Leben hinein gestaltet. Kein Zweifel, damit sind auch viele Probleme verbunden. Den Reichtum des Lebens entdecken ist eine große Herausforderung. Denn das Leben heißt uns nicht nur mit offenen Armen willkommen. Es leistet uns auch Widerstand, manchmal erbitterten Widerstand. Es kann uns auch unbarmherzig bedrängen und bedrohen. Leben ist kein Kinderspiel, sondern die größte Herausforderung, die es gibt. Wohl dem, der sie annimmt. Es ist jedoch nicht sicher, dass er sie auch besteht. Während in früheren Jahrhunderten, wie heute noch in manchen Teilen der Welt, Leben durch Krieg, Seuchen und Hunger bedroht war und darin Menschen ihre Verlorenheit und ihr Preisgegebensein erlebten, stehen wir in unserem Teil der Welt einer anders gearteten Bedrängnis gegenüber. Es ist eine Bedrängnis geistiger und seelischer Art, die sich zuletzt sicherlich auch äußerlich und fühlbar für den Körper ausdrückt. Es ist eine Bedrängnis, die uns ebenso um das Leben bringen kann wie Seuchen und Hungersnot. Das wachsende Heer suchtkranker Menschen ist dafür nur ein Symptom. Die Bedrängnis gilt allen. Sie ist schwerlich mit einem Satz zu umschreiben, denn sie hat viele Gesichter Bekannte und Unbekannte. Bedrängnis, die wir erleiden, aber auch verursachen, hängt offensichtlich mit dem uns anvertrauten Reichtum zusammen. Mit Begabung, Fähigkeiten und Möglichkeiten unseres Lebens. Wie mir scheint, sind wir, das heißt unsere Person, eben diesem unserer Begabung, unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten offensichtlich nicht gewachsen. Im Bild gesprochen, wir gleichen unmündigen Kindern, die Lastwagen fahren. Wir bewegen Kräfte, aber wir sind den Zusammenhängen, in denen wir sie bewegen, nicht gewachsen. Das betrifft gewiss nicht nur die großen Industrien und die Technik. Das betrifft gewiss nicht nur die großen Machtpositionen in unserer Gesellschaft. Die sind nur Exponenten von dem, was wir alle sind. Reich Begabte, fähige Menschen, ausgestattet mit ungeheuren Möglichkeiten. Zu vielem fähig, manchmal, wie wir sagen, zu allem fähig. Was wir manchmal über uns selber sagen, dass es Situationen gibt, wo wir fast zu allem fähig sind, aber darin dann eben höchst bedrohlich. Nun lehrt uns die Bibel, dass uns, solchen Menschen, eine weitere Gabe anvertraut sei. Eine Gabe besonderer Art. Eine Gabe, die uns in unserer tödlichen Bedrohung und Bedrängnis des Lebens gleichsam wie eine Medizin anvertraut ist, zu unserem Heil wirken soll. Eine Gabe, die sich darum unterscheiden muss von allem, was wir sonst als Gaben haben. Es ist die Gabe des Evangeliums. Was das Evangelium ist, es ist die Wahrheit und das Wort von der Wahrheit, dass Gott uns Menschen voraussetzungslos und bedingungslos angenommen hat und uns, was uns betrifft, voraussetzungslos und bedingungslos liebt. Und dass er für diese Wahrheit den vollen Preis bezahlt hat. Das ist das Evangelium. In der Fülle der Gaben, die uns anvertraut sind, kann man diese Gabe, das Evangelium, leicht übersehen. Denn seinem Wesen nach ist es unaufdringlich. Kann uns also weder bedrängen noch bedrohen. Da es aber für viele Menschen keine Attraktivität besitzt, können sie mit dieser Gabe auch nichts anfangen. Es kommt nicht aus dem, was wir sonst unter Begabungen und Möglichkeiten und Fähigkeiten verstehen. Das Evangelium verstaubt also gleichsam wie eine Bibel im Regal, als ungehörte und unbeachtete Botschaft von den Herzen ungehörte und unbeachtete Botschaft. Dennoch haben einige sie entdeckt und machen Gebrauch von ihr, persönlich und auch öffentlich. Sie versuchen nun diese Gabe, wie könnte es anders sein, einzureihen in die übrigen Gaben und Fähigkeiten, die der Mensch hat. Kein Wunder, ist auch diese Gabe, das Evangelium, als eine, die bedroht und bedrängt, bekannt. Unzählige fürchten sie. Wissentlich oder unwissentlich, oder ob man es glaubt oder nicht, selbst Menschen, die dem Evangelium glauben, fühlen sich durch das Evangelium bedrängt und bedroht. Wir sind schon eigenartige Menschen. Was uns nicht bedroht und nicht bedrängt, das nehmen wir nicht ernst. Wer also mit dem Evangelium imponieren will, muss bedrohen und bedrängen. Auch wenn er damit die Botschaft, sich selbst entfremdet. Was immer wir in der Geschichte, in einer langen Geschichte als Menschen, mit dem Evangelium als uns anvertrautem Gut auch angefangen haben mögen, es bleibt sich selbst. Uns anvertrautes Gut besonderer Art, einzigartig. Eine Gabe, die sich als rettende Gabe erweisen will. Die einzige, die imstande ist, uns aus und für und mit all unseren Gaben, Fähigkeiten und Möglichkeiten zu retten. Denn wenn wir leben wollen, dann müssen wir zunächst einmal aus unseren Fähigkeiten, Gaben und Kräften heraus gerettet werden, um schließlich für unsere Gaben gewachsen zu sein und mit unseren Gaben, Fähigkeiten und Möglichkeiten unsere Bestimmung erfüllen. Darum, das Evangelium ist uns anvertraut, um uns aus und für und mit all unseren Gaben, Fähigkeiten und Möglichkeiten zu retten. Wie kann das zugehen? Das bedarf sorgsamer Betrachtung im Leben. Es bedarf mit Gewissheit einem Aufwand an Zeit und Aufmerksamkeit. Es fliegt uns mit Gewissheit nicht zu, fällt uns nicht in den Schoß. Wenn wir die Herausforderung dieser uns anvertrauten, uns rettenden Gabe ernst nehmen wollen, dann braucht das Aufmerksamkeit und Zeit und Sorgfalt, sie zu erforschen und zu betrachten. Wenn wir diese Gabe allen unseren übrigen Gaben gleichstellen, wenn wir sie im gleichen Geist und Sinn gebrauchen, dann verderben wir das Medikament, das uns rettet. Und es ist das Einzige. Wie also mag es zugehen, dass diese einzigartige Gabe in unser Leben kommt, ihre Wirksamkeit in und an uns entfalten kann. Evangelium, wie ich es beschrieben habe, ist empfangene Gabe von Gott. Nicht angeboren. Sie ist eine der wenigen Gaben, wie ich denke, die einzige Gabe, die man von seinen Eltern und Vorfahren nicht ererben kann und muss. darum auch eine Gabe, für die wir nie unsere Eltern verantwortlich machen können. Für diese Gabe ist niemand anders zuständig, außer unserem eigenen Leben und unserem persönlichen Verhältnis zu Gott. Diese Gabe macht uns Menschen gegenwärtig, hier und jetzt einzigartig für den gegenwärtigen Gott. Sie wird als Gabe anvertraut, hier und jetzt, aber sie kann auch als Gabe nicht weitergegeben werden. So wenig wie wir sie ererben können, so wenig können wir sie vererben. Es gibt kein natürliches Mittel, mit dem wir diese Gabe empfangen oder weitergeben könnten. Wir haben nur unser eigenes Leben. Nichts anderes als unser Leben, um diese Gabe von Gott zu empfangen. Das Zweite. Das Evangelium als anvertraute Gabe ist eine hohe Würdigung Gottes an uns Menschen. Es ist schier unerklärlich, wenn man das Evangelium liest, wie der Mensch diese Gabe so erniedrigen konnte, dass er so ein armes Sünderbewusstsein kriegte. Was ist wohl geschehen, dass Menschen erst geknickt werden mussten, bis sie ergreifen konnten, dass diese Gabe Würdigung Gottes ist? Wer diese Gabe in sich trägt, kann andere Menschen nicht knicken. Sie in ein armes Sünderbewusstsein degradieren. Wer diese Gabe in sich trägt, kann nicht anders, als sie als Würdigung von Gott zu empfangen und sie mit Menschen als eine Würdigung Gottes zu teilen. Sie ist eine kostbare Gabe, nicht eine lästige Last. Sie ist ein unermesslicher Schatz und nicht aufgezwungene Lehre, Dogma. Dass man hat glauben müsse und zu guter Letzt auch glaubt, damit man nicht in die Hölle kommt. Es ist eine geöffnete Tür und nicht verbrauchbares Material, das man einsetzen könne zum eigenen Fortkommen, wohin auch immer. Evangelium als Gabe Gottes ist Würdigung des Menschen durch Gott. Jedenfalls so versteht sich Paulus. Als ein Mensch, der von Gott gewürdigt wurde, dass ihm diese Gabe anvertraut wurde. Und das Dritte. Evangelium drückt sich aus, will ausgedrückt, ausgestaltet werden. Evangelium ist etwas in der Tat, das mit Worten und Sprechen zu tun hat, mit Verkündigen und Mitteilen zu tun hat. Denn Evangelium ist Wort, Nachricht, Botschaft, wenn auch Fleisch gewordenes Wort und nicht Schall und Rauch. Fleisch gewordenes Wort würde heißen, dass sich das Evangelium den Mitteln unserer Medien entzieht. Evangelium ist nicht einfach eine sachliche Nachricht von irgendetwas. Evangelium gibt es nicht an sich. Evangelium geht nur als Gabe, anvertraute Gabe durch Fleisch und Blut und Leib und Leben von Menschen. Oder es gibt es nicht. So hat's begonnen. Im Lebensschicksal eines Menschen kam es in die Welt. In der Gestalt eines Menschenlebens Und es kann nicht anders weitergehen, als dass es immer neu als anvertrautes Gut erfahren, empfangen wird und geteilt wird. Evangelium, meine Schwestern und Brüder, muss von jeder Generation neu, ja von jedem Menschen neu erfahren und empfangen werden. Man kann das nicht tradieren, man kann es nicht in abgesicherten Paketen verpacken und der nächsten Generation lassen. Es nimmt entweder in unserem Leben die Gestalt an, die es annehmen kann, oder es besteht nicht. Alles andere ist tot. Denn Evangelium ist Wort, ist Fleisch gewordenes Wort Gottes. In die Gemeinschaft des Lebens gerichtet, zu Menschen hin. Ja, Evangelium ist zum Menschen hingerichtet, denn es ist für den Menschen und wirklich das Einzige, das ganz und nur für ihn ist. Es ist darum begreiflich, wenn Evangelium so in die Gemeinschaft des Lebens hineingerichtet ist, dass es auch Reaktionen auslöst und damit Reflexionen in uns selber. Eine fundamentale Frage, die man an jedem kleinen Kind früher oder später, meistens früher, beobachten kann, ist: Wie wirke ich auf andere? Eine Reflexion, die offenbar nicht aufhört, die auch noch mit ins Altersheim einzieht, die auch den pflegebedürftigen Menschen noch beschäftigt. Wie wirke ich auf andere? Übrigens eine Frage, die auch die ganz Großen in der Weltgeschichte beschäftigt, aber auch die ganz Kleinen wie du und ich. Wie wirke ich auf andere? Sie geht durch jedes Menschenleben und berührt wunde Punkte, zentrale Punkte in unserem Leben. Und nun sagt Paulus ein Wort, das an diese wunde Stelle unseres Lebens rührt. Und ich kann verstehen, wenn Menschen sich an diesem Punkt bedrängt oder gar bedroht fühlen. Er sagt: Wir reden nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wenn man den Menschen nicht mehr gefallen darf, was wird dann aus mir? Wenn man den Menschen nicht mehr gefallen soll, was wird dann aus einem? Immer langsam. Wenn unser Herz und Geist und Sinn Angst voller Reaktionen zeigt, dann sollten wir denen nachgehen und ihnen nicht so vorschnell glauben. Nicht alles, was uns bedrängend und bedrohend erscheint, bedroht uns wirklich. Und nicht alles, was uns wirklich bedrängt und bedroht, ist auf den ersten Blick als solches zu erkennen. Das müsste uns die Erfahrung des Lebens gelehrt haben. Darum lasst uns nachforschen, ob jenes Geheimnis, jene Wahrheit, jene rettende Medizin Gottes, die uns würdigt, uns wirklich bedroht und bedrängt, wenn sie uns an der wunden Stelle unserer Existenz trifft. Lasst uns hier innehalten. Evangelium ruft nach einer neuen Lebensrichtung. Evangelium ruft unser Herz, dass wir in eine neue Richtung schauen für unser Selbst und Bewusstsein. Was rauskommt aus unserem Leben, wenn wir einander zu Gefallen reden, das zeigt die Weltgeschichte. Was rauskommt, wenn man sich nach seinen Eltern richtet und denen gefallen möchte, das weiß heute inzwischen fast jeder. Was rauskommt, wenn man seinen Kindern gefallen möchte und sich nach denen richtet, das wird die nächste Generation wissen. Was das mit sich bringt, diese Reflexion aneinander und übereinander, diese versteckte Hölle unserer Beziehungen, dieses Gefängnis, das weiß mancher oder ahnt es langsam. Aber was es bedeutet, Gott. Gott zu gefallen zu reden, das wäre doch noch wenigstens zu erforschen. Das wäre doch einer Prüfung wert, vor allem, wenn man verstehen lernt, dass es hier um eine Würdigung geht. Wie könnte der Gott, der uns eine Gabe als göttliche Würdigung anvertraut, uns nachher, wenn es darum geht, die Wirkung dieser Gabe zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen, das Entscheidende nehmen, das wir brauchen, um leben zu können? Zu reden, um Gott zu gefallen, sagt Paulus, beinhaltet die Preisgabe des Herzens zur Prüfung durch Gott. Und das ist in der Tat ein Akt des Vertrauens. Aber das ist auch in der Tat der entscheidende Punkt, ob das Evangelium seinen Weg in dein Leben findet. Es ist jener Akt des Vertrauens, in dem der Mensch sich dem öffnet und preisgibt, der ihn kennt, der ihn erschaffen hat, der ihn liebt. Es ist die Preisgabe an jene Autorität, der wir auch nichts vormachen können. Und es ist die Frage, was ich dieser Autorität zutrauen kann. Und nun passiert in unserem Leben Folgendes. Wir wissen das, denke ich, alle aus unserem täglichen Leben, dass wir in den kleinen und größeren Akten des Vertrauens im Umgang miteinander immer auch mit dem Misstrauen zu kämpfen haben, mit den verborgenen Ängsten und man nennt das auch mit den verborgenen Projektionen. Das heißt, wir sehen im anderen das, was wir fürchten. Wir trauen einander nicht, weil unser Herz um zu viel weiß, das entdeckt werden könnte. Und wir fürchten, es ist auch im anderen. Wenn wir andere richten, verurteilen, fürchten wir, von anderen gerichtet und verurteilt zu werden. Und das ist in der Tat ein Wagnis. Was wird Gott mit uns machen, wenn wir unser Herz von ihm prüfen lassen? Was wird Gott mit uns machen, wenn wir reden, ihm zu gefallen und nicht den Menschen zu gefallen? Und das sind zwei Fragen. Wie werden wir uns vor ihm vorkommen und wie werden wir uns nachher vor den Menschen vorkommen? Kommt man sich vor den Mitmenschen blöd vor, wenn man einer ist, dessen Herz Gott prüft? Die Frage ist, wie man glaubt, wie man sich vor Mitmenschen vorkommt, wenn die dein Herz prüfen. Für wen es in seinem Leben genügt, dass andere ihn gut finden, der möge seinen Weg gehen. Für wen es in seinem Leben genügt, dass er so ist wie andere auch, der möge seinen Weg gehen. Das bedeutet, er wird den Gesetzen von dem, was die anderen auch und die meisten und alle auch denken, sind und leben, ein preisgegebener sein. Ist das für ihn Leben, möge er es leben. Findet er sich aber darin letztlich bedroht und bedrängt vor, ahnt er, dass die Preisgabe an Menschen ihn innerlich sein Selbst kosten. Entdeckt er jene tiefe Verfremdung seiner selbst durch das Reden den anderen zu gefallen? Ahnt er etwas von dieser grässlichen Lebenslüge, die wir Menschen erfinden müssen, um voreinander überleben zu können? Dann mag er sich ausstrecken und sehnen nach einer Autorität, die ihn nicht verdammt. Nach einer Autorität, die ihn in Wahrheit und in Liebe sieht und nicht nur erträgt, sondern annimmt und ihn zu jenem Punkt damit führt, in dem Wandlung möglich ist. Und das Herz zu dieser tiefen Entlastung der Wahrheit kommt. Das ist das Evangelium. Es ist es wert, dass wir es bedenken. Paulus sagt in den folgenden Versen: Ich ermahnte euch, ich ermunterte euch, ich beschwor euch, würdig zu wandeln des Gottes, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit berufen hat. Oh, wie kann ich hören, dass manche Angst bekommen, wenn sie von Paulus hören: Ich ermahne euch. Wie kann ich hören, wie es bei manchen schon wieder zugeht, wenn es heißt: Ich beschwöre euch, würdig zu wandeln. Schon wieder müssen wir uns zusammenreißen, das Gesicht verstellen, die Haltung ändern. Wenn wir beten, müssen wir sofort Haltung annehmen. Wenn wir vor Gott stehen, müssen wir ja Haltung annehmen. Immer wieder diese tiefe Selbstentfremdung. Aber dann hört doch wenigstens den letzten Satz. Berufen. Zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Vielleicht könnte dieser Berufung würdig wandeln etwas ganz anderes heißen, als Haltung annehmen beim Gebet. Sei es so oder so. Das könnte vielleicht bedeuten in diesem Leben, dass sich diese elende christliche Verkrampfung zu lösen beginnt und der Mensch wirklich den Weg zu seinen Gaben, Fähigkeiten und Möglichkeiten findet und nicht mehr von ihnen verschlungen, bedroht, bedrängt wird, es seien die eigenen oder die der anderen. Vielleicht fände an dieser Berufung zu Gottes Reich und seiner Herrlichkeit jene innere Würde, die ihm Kraft gibt im Reden. Verkündigung des Evangeliums geschieht nicht einfach von der Kanzel her. Verkündigung des Evangeliums hat viele Dimensionen, auch die des täglichen Lebens, in der Begegnung miteinander. Und das kann heißen: Du bist mir willkommen. Und es kann auch heißen: Ja, ich kann vor dir bestehen, wer immer du bist. Und nicht du setzest mir die Tagungsordnung meines Herzens und Lebens, sondern Gott in seiner verborgenen Liebe hat mein Herz dazu befähigt und autorisiert, Ja zu sagen oder Nein. Nicht der Zwang der vielen, der meisten, und nicht das zu gefallen Reden oder Handeln muss mein Leben länger unter jener verfremdenden Autorität halten, sondern die Würdigung des Evangeliums gibt meinem Herzen die Kraft, dir in Würde zu begegnen und damit auch deinen Begabungen, Fähigkeiten und Möglichkeiten, wie auch deinen Grenzen. Und somit auch meinen Begabungen, Fähigkeiten und Möglichkeiten und meinen Grenzen. Und siehe, meine Grenzen werden zu neuen Möglichkeiten Gottes. Sieh, das Evangelium ist Ausdruck des Reiches Gottes und seiner Herrlichkeit und jene erlösende, rettende Nachricht aus der verborgenen Welt. Amen.